So, ich habe einen jungen Mann in der Leitung, den guten Kamil, und er ist Sporttherapeut. Und wie er dazu gekommen ist, dachte er es am besten selber. Hi Kamil, schön, dass du da bist.
Grüß dich Manuel, danke, dass ich hier sein darf. Genau, also so wie du gesagt hast, ich bin Sporttherapeut bzw. Sportphysiotherapeut seit über 10 Jahren jetzt mittlerweile. Habe die längste Zeit in einem Fußballverein gearbeitet, hier in Leverkusen. Habe mit vielen, vielen jungen Menschen, die viel, viel erreichen möchten oder wollten, gearbeitet und bin seit ganz, ganz kurzer Zeit jetzt selbstständig, arbeite als Gesundheitscoach und möchte mich in die chronische Verletzungsschiene so ein bisschen spezialisieren.
Das finde ich schon direkt spannend. Warum chronisch und nicht die akute Schiene? Weil das ist ja so typisch gerade im Fußball. Ja, da haben wir viele Akutverletzte. Oder generell im Mannschaftssport, denke ich mal. Da kennst du dich besser aus. Aber warum gerade die chronische Geschichte?
Weil ich eigentlich den Großteil meiner Arbeit mit Akutpatienten zu tun hatte. Und ich würde mal sagen, dass ich schon relativ viel gesehen habe und denke, dass ich mich jetzt so ein bisschen satt gesehen habe und jetzt eigentlich das nächste Kapitel beginnen soll. Ich habe ja vorher in normalen Physiopraxen gearbeitet, die klar sportlich affin waren, aber im Endeffekt sieht man die Leute nur kurzfristig und meistens eigentlich häufiger als einmal im Leben, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, okay, macht es denn jetzt Sinn, dieses Akute sehr stark zu fokussieren oder sollte nicht vielleicht mal das Problem der Probleme angegangen werden? Und die chronischen Beschwerdebilder, die haben es mir dann doch schon angetan, weil ich da schon auch das Gefühl habe, an der Wurzel arbeiten zu müssen. Ansonsten haben die keinen Benefit von mir.
Ja, das fühle ich, das feiere ich. Da sehe ich auch auf jeden Fall sehr viel Potenzial, nicht nur im Sport, sondern auch generell im alltäglichen Leben. Für die Nicht-Therapeuten, magst du uns einmal erklären, der Unterschied zwischen so einer Akutsituation und einer chronischen Situation? Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist.
Relativ simpel erklärt, eine akute Verletzung, die geschieht im Hier und Jetzt. Stellen wir uns den Fußballspieler vor, der in einem Sprint von seinem Gegenspieler sagen wir mal, unsanft von den Beinen geholt wurde und mit dem Fuß umgeschlagen ist und jetzt einen dicken Knöchel hat. Da sprechen wir von einer akuten Verletzung im Zeitraum von wenigen Wochen, Tagen bis wenigen Wochen. Bei einer chronischen Verletzung, da gehen wir schon in die Monate. Da würde ich mal sagen, so 6 Monate aufwärts, bis zu mehreren Jahren. Die Behandlungsschemata, die sind da ein bisschen anders. Im Akuten schaut man, dass der Schmerz schnell weggeht, dass die Schwellung in Grenzen gehalten wird. Und beim Chronischen geht es da um ein bisschen was anderes, weil der akute Schmerz lokal sich zum Beispiel jetzt hier am Fuß befindet, der chronische Schmerz aber da gehen wir meistens davon aus, dass das Gewebe eigentlich schon teilweise sogar geheilt ist, der Schmerz aber noch da ist. Das heißt, wir suchen im restlichen Körper nach der Ursache.
Was sind denn so die chronischen Beschwerdebilder, die du im Fußball so erkannt hast bis jetzt? Oder vielleicht auch losgelöst vom Fußball? Was sind so die Klassiker, die dir quasi beim Weg laufen?
Also in der klassischen Physiotherapie kennt jeder den Rückenschmerz, der untere Rücken ist so ein Highlight, das jeder kennt. Da arbeitet man viele, viele Jahre darauf hin, sitzende Tätigkeiten oder statische Tätigkeiten. Das sind so die hauptsächlichen Ursachen. Im Fußball, das finde ich halt enorm interessant, nicht nur Fußball, sondern im Sport allgemein. So diese wandernden Schmerzen. Also mal habe ich eine, in Anführungsstrichen, akute Verletzung im rechten hinteren Oberschenkel, dann ist es der linke vordere Oberschenkel, rechte Wade. Viele sehen diese Aktion oder diese Verletzung als einzelne akute Momente. Aber im Endeffekt muss ja irgendwo im System ja irgendwo ein Fehler drin sein, dass der Körper überhaupt erlaubt, diese verschiedenen Verletzungen an verschiedenen Stellen nach außen hinzutragen.
Wo siehst du das, oder beziehungsweise wo siehst du den größten Benefit jetzt, ich sage jetzt mal, im alltäglichen therapeutischen Bereich? Also du hast jetzt eben von den Rückenschmerzen gesprochen, ist so der Klassiker, ja, ich weiß nicht, alle, die irgendwie eine sitzende Tätigkeit haben, haben zumindest irgendwo im Laufe des, jeder Mensch, irgendwo im Laufe des Lebens mal irgendwie mit dem unteren Rücken mal zu tun gehabt. Was sind so aus deiner Erfahrung die größten Benefits, die du jemandem mit auf den Weg geben kannst? Und so simpel wie möglich, um da quasi eine positive Wirkung zu haben.
So simpel wie möglich ist natürlich immer das, was man versucht, dem Klienten halt mitzugeben. Aber einfach ist selten. Einfach ist nur der einzige Punkt. Und zwar haben viele chronischen Probleme immer dieselbe Ursache. Und immer dieselbe Ursache ist natürlich auch wieder ein breit gefächerter Begriff. Aber es hat viel mit dem Lifestyle heutzutage zu tun. Den so ein bisschen aufzubrechen, das bringt schon den meisten den größten Benefit.
Also das ist nicht einfach.
Es ist nicht leichter. Genau, aber das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und ich hoffe, da viele, viele Aha-Momente bei den Leuten zu verursachen, um den Selbstantrieb da so ein bisschen anzuheizen. Ja, also das ist von denen aus dem Inneren mal jetzt auch mal das Spiel gechanged.
Ich muss da gerade schmunzeln, weil ich glaube, da stehen wir alle an der gleichen oder vor dem gleichen Riesen. Ja, also Riesen im Sinne von vor der gleichen Herausforderung. Du hast jetzt eben gesagt, wir haben hier mit demselben Problem zu tun, eben Lifestyle. Und das ist natürlich sehr, sehr mosaikartig, sehr, sehr mannigfaltig, was auch immer da mit einfließt, was destruktiv sein kann. Ne? Ja. Oder halt eben nicht genug Ausgleich bietet für das, was der Körper braucht, damit halt eben nicht gewisse Symptome da aufzeigt. Aber wir haben ja einen gewissen Lifestyle, ich sage jetzt mal, gelernt. Das fängt ja schon mit Kultur an. Dann vielleicht auch mit Familie und Medien, dann Freunde, dann haben wir gewisse Dinge auch für uns noch, wo auch immer wir da inspiriert worden sind, für uns gelernt. Ja? Und dann ist natürlich dieser ganze Lifestyle, den wir jetzt so salopp als Lifestyle beschreiben, ja auch ein sehr deutlicher Teil der Persönlichkeit. Ja? Deswegen muss ich jetzt gerade, wie gesagt, schmunzeln, wenn ich jetzt halt möchte, oder anders, wenn ich halt sehe, und dann ist ja egal, wer ich bin ich jetzt der Therapeut, der Arzt oder vielleicht jemand, der Menschen zur Bewegung verhilft, so wie ich jetzt, ne, als Coach oder als Trainer. Wie schaffe ich es jetzt quasi jemanden, wo ich erkenne, okay, da ist jetzt irgendein Problem im Lifestyle, der bewegt sich einfach nur zu wenig, um das jetzt mal runterzubrechen. Aber er hat sich ja damit identifiziert, so wie er halt eben sich verhält im Alltag. Wie kriege ich ihn jetzt quasi aus der Reserve gelockt und mache ihm klar, dass dieser Teil seines Seins, jetzt muss ich gucken, wie ich es sage, unvollkommen ist oder noch viel Potenzial hat?
Also, wie machst du das? Schau dir erstmal an, wo unser Lifestyle herkommt. Es sind einige Generationen, die man dann nach hinten gehen muss, um zu sehen, wofür unser Körper gemacht ist. Es sind aber nicht so viele Generationen, die du nach hinten gehen musst, um zu sehen, wo unser sitzendes, computeraffines oder internetliebendes Dasein herkommt. Also das sind nicht viele Generationen, es sind zwei, es sind drei Generationen. Das ist nicht der Mensch. Ne? Also der Mensch ist nicht gemacht für langes Sitzen. Der Mensch ist nicht gemacht für Internet, für chronischen, langen Stress. Und das sind so Punkte, die kann man halt aufdröseln. Da nimmt man sich jedes Individuum für sich und arbeitet persönliche Strategien aus. Mhm. Jetzt alleine, was habe ich letztens in der Werbung gesehen? Da wollten sie verkaufen, so Pedale für unter den Tisch, damit die Leute, die auch im Büro sitzen, sich auch ein bisschen bewegen und ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System tun. Ne? Das, was mich da so ein bisschen schockiert hat, war, dass das Ding halt auch akkubetrieben ist. Das heißt, für den Menschen wird die Bewegung noch ausgeführt. Also mehr Anti-Bewegung, mehr Faulheit geht für mich nicht. Ne? Und wir sind keine sitzenden Geschöpfe, wir sind halt bewegende Geschöpfe. Und was das Sitzen eigentlich mit uns verursacht, das ist halt sowohl Endprodukt als auch Ursache dafür, was uns ein bisschen krank oder kranker macht, als wir sein könnten.
Aber jetzt muss ich mal kurz reingrätschen, weil wir kommen um das Sitzen nicht drumherum. Ich denke jetzt gerade an den Flieger nach, machen wir mal Langstrecke, nach Sydney. Das wird nicht jeder von uns machen, tagtäglich, ne? Gar keine Frage. Aber es geht jetzt nur darum, okay, jetzt sitze ich da 12 Stunden. Oder ich habe halt eben einen Job, ich bin Busfahrer. Oder ich bin halt eben Sachbearbeiter bei der Stadt. Also worauf ich hinaus möchte ist, wir können jetzt über das Sitzen schimpfen, aber wir kommen auch nicht drum herum. Deswegen jetzt ist die große Frage, ist das Sitzen per se das Problem? Oder, und jetzt kommen wir quasi wieder, jetzt muss ich den Begriff nochmal sagen, wieder der Lifestyle. Weil ich glaube, das sollten wir nochmal differenzieren. Was sagst du jetzt?
Ich kann da auch noch einen draufsetzen. Und zwar denkt man ja, ja auch,
gerne.
man denkt ja auch, Leistungssportler sind ja sehr aktive Menschen. Aber wenn man mal schaut, auch aus der eigenen Erfahrung, aber nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern auch aus den Unterhaltungen, bei Fußballspielern kann ich es halt relativ genau sagen. Es gibt manche Fußballspieler, die 14 Stunden ihrer Wachzeit inaktiv sind. So, und ich mache ja sehr, sehr gerne Fortbildungen und ich bin gerade quasi während oder in einer Fortbildung und unser Dozent sagt, dass ein Großteil unserer Fußballspieler, also der hat eine Studie zusammengestellt, hat sich mal ein paar Fußballspieler angeguckt und deren Lifestyle. Und der sagte, durch die Inaktivität haben wir einen hohen Anteil an hohen Zuckerwerten, also hohen Glukosewerten im Blut bei Leistungssportlern, was man eigentlich nicht so denken würde. So, und im Prinzip geht es darum, richtig, also wir können jetzt einem Busfahrer nicht sagen, halt bei jeder roten Ampel an, steig aus dem Bus, lauf einmal um den Bus, komm zurück und fahr weiter. Es geht darum, dass wir unsere Zeiten, in denen wir die Möglichkeit haben, aktiv zu sein, diese auch nutzen. Und da rede ich jetzt nicht von dem kleinen Fahrrad unterm Tisch, sondern da rede ich von Krafttraining, von Intensität, von höheren Intensitäten, dass der Schweiß dann auch mal auf der Stirn steht oder auf der Isomatte.
Oh, das ist, jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Gefilde. Weil, jetzt, wie du das gerade beschreibst, also mich holt das alles ab, gar keine Frage. Das würde ja bedeuten, wir müssten, gerade weil unsere Welt immer inaktiver wird, das beschleunigt sich ja immer mehr, weil wir ja auch ganz viele Arbeitsprozesse ja auch immer mehr an irgendwelche Techniken abgeben. Ja, früher mussten noch die Tante Erna die Wäsche mit dem Waschbrett waschen. Jetzt hat jeder eine Waschmaschine zu Hause. Ja, und dieser Fortschritt, der ist ja schon sehr weit vorangeschritten, aber wir müssen ja physisch ja kaum noch arbeiten. Wir haben ja für alles haben wir irgendwelche Werkzeuge. Ich glaube, die Chinesen oder beziehungsweise die Japaner sind noch krasser. Die haben wirklich für jeden Handgriff in der Küche auch eine Maschine. Das ist wirklich ganz weird. Ja. Aber so wie du das jetzt sagst, so kommt es zumindest indirekt rüber. Wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, jetzt bin ich mal ganz provokant, als neben dem, was wir halt eben jobtechnisch und ja, was unsere Familienaufgaben sind, auch Sport zu machen. Also dass wir auch den Begriff Sport mal wirklich fest integrieren. Ich meine jetzt Sport, das ist jetzt sehr, sehr provokant, weil nicht jeder will Sport machen, aber jeder darf sich bewegen. Man darf das ja nochmal differenzieren. Wie siehst du das oder würdest du das unterstreichen oder würdest du das auch nochmal direkt relativieren, wie ich das gerade gemacht habe?
Sport ist einfach ein Must-Have. Und so wie du es sagst, also ich glaube nicht, dass man mit über 80 Jahren jetzt verlangen darf, noch, weiß ich nicht, den Burpee-Weltrekord aufzustellen. Sport ist natürlich immer, ja, für jeden, nicht subjektiv, aber individuell zu suchen. Man muss auch nicht mit dem harten Sport beginnen. Es geht um die Erlaubnis oder sich die Erlaubnis zu geben, aktiv zu sein. Wie gesagt, also vom Niveau her sehr, sehr individuell anpassbar. Ich bin auch der Meinung, dass wir heutzutage, guck dir mal den Markt an, überall wird ein E dran gehangen und das Ding fährt alleine. Mhm. Aber fang schon mit kleinen Sachen an, park das Auto mal ein bisschen weiter weg, sage ich mal, und dann gehst du mal zu Fuß oder du nimmst die Treppe an der Rolltreppe. Ich hatte mal einen Dozenten, der hat sich mal an der FIBO, hat er sich mal an die Treppe, die ist ja in Köln, die FIBO, ne? Mhm. Und er hat sich an die Messe gestellt, an die Treppe, und neben der Treppe gibt es eine Rolltreppe. Und FIBO als Fitness- und Bodybuilding-Messe, da denkst du, die können sich bewegen, die wissen Bescheid, aber der sagte, 80-90% aller Leute standen auf der Rolltreppe, anstatt die Treppe zu gehen. Hm. Also integriere diese Bewegung in den Alltag. Ja, also wenn du schon 8 Stunden sitzen musst, dann kannst du den Alltag dafür nutzen. Und ich muss schon sagen, auch aus meiner Erfahrung in der Physiotherapie, es kann mir leider keiner erklären, dass er keine Zeit hat, Sport zu machen. Es gibt immer Ausnahmen, definitiv. Aber jeder findet Zeit. Und ich habe mit den Patienten früher auch mit Stift und Papier, habe ich denen eine Uhr aufgemalt und wir haben zusammen mal ausgerechnet, wie viel Zeit jeder am Tag hat. Mhm. Und ich verstehe das natürlich, ne? Wenn man einen Job hat, der einen schon überfährt. Man kommt nach Hause und ist platt. Ja, alles richtig, aber es geht nicht darum, von jetzt auf gleich die komplette Welt oder seine komplette Welt umzustrukturieren. Aber man muss das Gehirn darauf trainieren, dass die Bewegung erstmal erlaubt wird und die als was Positives dargestellt wird. Also ich kann den Leuten auch nicht oder meinen Klienten auch nicht aufzwingen, bewegt euch. Ich kann die nur darauf hinweisen, was für positive Effekte die Bewegung an sich hat. Mhm. Genau. Und da sind zum Beispiel Emotionen ein ziemlich, ziemlich dickes Brett.
Emotionen. Energy in Motion. Das ist natürlich jetzt geil, dass du sagst, ich kann dir jetzt nur Empfehlungen machen, aber du hast einen Hebel für dich gefunden. Das sind halt eben die Emotionen. Also,
ne? Ja, vor allen Dingen in dem Wort Emotion, also Motion. Ja. Das ist die Bewegung.
Ja. Ne? Geil.
Was bewegt mich im Inneren, das mich ins Äußere zum Bewegen bringt? Ne? Also was ist meine Motivation? Und da kommen wir dann halt so in so Begrifflichkeiten wie intrinsische, also von mir auskommende Motivation. Nicht, dass ich im Fernsehen irgendwen sehe und der sagt, Hormon XY wird ausgeschüttet, bewegt euch, das ist gesund. Sondern warum möchte ich mich bewegen? Oder ne, wenn es der Großvater ist, den man, ich habe das häufiger schon gesehen, dass die Leute sehr davon berührt waren, wenn ich denen gesagt habe, weiß ich nicht, Herr Schmidt, keine Ahnung, haben sie nicht Lust, mit ihren Enkeln zu spielen? Oder möchten sie nur sitzend nebenher zugucken, wie die Kleinen spielen. Ne? Und da packt man Leute an verschiedenen Enden. Und das macht mir so Spaß an Sportlern. Also diese intrinsische Motivation, die ist mega. Mhm. Und die muss man da ja eher bremsen. Und da sehe ich dann halt auch eher meine Aufgabe, die muss ich nicht motivieren zum Bewegen, sondern die muss ich eher motivieren zum Regenerieren. Und das ist halt sehr spannend, ein sehr, sehr geiles Thema.
Ich würde noch mal ganz gerne eine Sache aufgreifen, weil du das eben gesagt hattest, du hast dann mit Patienten das Spiel gemacht mit der Uhr aufmalen und. Weißt du, wie viele Stunden eine Woche hat?
Sind es 168?
Exakt, 168 Stunden, ne? Das heißt 7 mal 24. Wir gehen davon aus, wir schlafen jetzt 7 Stunden am Tag, das bedeutet knappe 50 Stunden, ne? Also 49 Stunden. So, bedeutet von der Zeit haben wir jetzt, ich runde jetzt mal kurz auf, 120 Stunden Wachzeit. So, wenn ich jetzt mal von jemandem ausgehe, der von montags bis freitags, das ist ungefähr nämlich mein Konstrukt, 2 Stunden am Tag was macht, da sind das 10 Stunden, das ist verdammt viel. für jemanden, der damit kein Geld verdient. Also nicht als Profisportler. Ne? Und das ist aber das, was die meisten Leute in meinem Kopf haben. So, jetzt habe ich da 10 Stunden die Woche. Ich habe aber 120 Stunden, habe ich eben gesagt, Wachzeit. Das sind deutlich weniger als 10%. Das ist aber das, was die Leute an Invest in dieser Zeit, in dieser Wachzeit. Ja? Wenn ich aber den Leuten jetzt sage, pass auf, du brauchst aber nur jetzt zumindest, um mal ein bisschen in Action zu kommen, nur 3 Stunden die Woche. Fang irgendwo an. Und wenn es nur eine Stunde ist und das mal gegenrechnet gegen diese 120 Stunden Wachzeit, dann wird eigentlich relativ schnell klar, eigentlich habe ich die Zeit.
Absolut.
Und die Frage der Priorität. Wo setze ich die Priorität? Ich habe das die Tage, und das fand ich ganz spannend, irgendwo aufgegriffen von wegen, wir haben alle keine Zeit, weil wir müssen dem Tod davonlaufen nach dem Motto. Ja? Aber wir suchen uns die Zeit. Wir finden Zeit für Dinge, die uns wichtig sind oder wir wissen, dass sie wichtig sind, um dann im Laufe der Zeit Gefallen daran zu finden, ach geil, bewegen tut mir gut, weil der Anfang ist vielleicht für jemanden, der sehr Sport unaffin, gibt es das Wort? Ich weiß nicht, ist.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Vielleicht auch erstmal hart und schwer, bis er merkt, boah, jetzt kommt alles mal in Wallung, das fühlt sich alles total gut an und. Und das Szenario kennen wir. Ja, von Menschen, die sagen, boah, dann komme ich komplett kaputt nach Hause vom Job und dann, boah, habe ich eigentlich gar keinen Bock auf Sport. Und dann machen die trotzdem Sport und sagen, boah, zum Glück, weil jetzt fühle ich mich richtig gut.
Ja. Definitiv. Vor allen Dingen der mentale Aspekt, also das Gehirn. Du kannst das Gehirn dahingehend runterwirtschaften, sage ich mal jetzt, dass du keine Lust hast an Bewegung. Bewegung ist was Urmenschliches. Also ohne Bewegung wären wir nicht hier, ohne Bewegung wären wir nicht satt und so weiter und so fort. Das heißt, mein Gehirn muss die Erlaubnis dafür geben, dass ich mich bewegen möchte. Und da kommen wir jetzt so in so einen Punkt, da ist halt so ein Thema Stress. Ne? Stress zieht halt viel Energie. Das Gehirn hat da viel mit zu tun. Und das Gehirn sowie das Immunsystem, das sind zum Beispiel egoistische Systeme. Das heißt, habe ich viel Stress, wird die Energie aus dem Körper gezogen und dann kommen so Sachen wie Müdigkeit. Ne? Habe ich einen schlechten Tag gehabt auf der Arbeit, das schlaucht, das macht mich müde. Ich komme nach Hause und würde mich am liebsten hinlegen. Mhm. Ne? Aber mir fehlt einfach die Energie im Körper. So, und das ist am Anfang echt Arbeit. Und deshalb halt Kopfarbeit auch. Ne? Ich muss dafür bereit sein. Und am Anfang ist es vielleicht so ein bisschen dann halt der Schweinehund, den man ein bisschen in den Hintern tritt, beiseite schiebt und dann halt trotzdem mal rausgeht. Ne? Wie viele Leute heutzutage verbringen ihre Zeit am Handy und telefonieren? Aber dann nimm das Handy und geh spazieren, geh durch den Wald. Ja, und dann hast du noch dieses Grün, du hast die Wildnis, sage ich mal, in der Hinsicht. Und kann ich jetzt auch dazu sagen, ich rate vielen Leuten, die vielleicht ein Immunsystem so ein bisschen Probleme haben, in den Wald zu gehen. Es stärkt das Immunsystem. Also die natürlichen Killerzellen, die uns davor schützen, krank zu werden, auch vielleicht Krankheiten zu entwickeln, die viel Zeit benötigen. Es ist nur spazieren gehen. Und das hat so einen Effekt. Also es sind so Kleinigkeiten, mit denen kann man anfangen. Aber enden sollte es schon in Gewichte bewegen von A nach B, finde ich. Hm.
Wie arbeitest du mit Athleten, was das Gewichte bewegen betrifft und das Athletiktraining und was weiß ich, was du da alles machst? Ich weiß ja gar nicht, was du da im Einzelnen machst. Hau mal gerne raus.
Das weiß ich auch nicht.
Ich bin so wieder abhängig.
Ja, genau, richtig. Also ich versuche mit Individualsportlern zu arbeiten im 1:1-Coaching. Und da treffe ich natürlich schon auf gegebene Strukturen. Also die haben meistens einen Athletiktrainer, die haben Physiotherapeuten, Mentaltrainer, ja, sportspezifische Trainer und so weiter und so fort. Und da geht's mir darum, hauptsächlich mal zu schauen, okay, wie gut ist deine Belastbarkeit im Vergleich zu deiner Belastung? Mir ist es begegnet auch schon in den Jugendmannschaften, dass mittlerweile sehr, sehr professionell am Training gearbeitet wird, also an der Belastung. Aber ich gleichzeitig gesehen habe, okay, wenn du mehr belastest, dann muss deine Belastbarkeit noch höher sein. Und die erreichst du, indem du auch deine Regenerationsfähigkeiten im Training und in der Ernährung und so weiter professionalisierst. Das kostet Zeit, das kostet Energie auch, ne? Um den Leuten das dann halt verständlich zu machen. Aber das ist dann halt auch, ja, ich habe das Wort vorhin schon benutzt, als wir angefangen haben zu sprechen, aber es ist ein Game Changer. Ne? Also so professionell dein Training ist, so professionell muss auch deine Regeneration sein. Ansonsten wirtschaftest du dich da so ein bisschen runter, also bis die Ressourcen zu Ende gehen. Mhm. Und dann kommt das, wovon ich vorhin gesprochen habe, dann kommt mal die Verletzung im hinteren Oberschenkel rechts, dann kommt die Knieentzündung links und irgendwie alle sind unzufrieden, der Spieler oder die Spielerin können auf dem Platz nicht performen und der Trainer oder die Trainerin kann nicht auf den Sportler zurückgreifen. Ne? Mhm. Und dann ist halt keinem geholfen. Und das Ziel im Leistungssport ist halt, Leistung zu bringen und Erfolg zu bringen.
Das erinnert mich gerade an einen Satz, den ich hatte einen wunderbaren Podcast mit einem Kieferorthopäden, liebe Grüße an Phil. Und er sagte halt zum Beispiel, jedes Symptom ist gut gemeint. Und in dem Moment, wo du jetzt sowas beschreibst, wie du es eben beschrieben hast, bedeutet das ja auch, dass der Körper dann versucht, die Notbremse zu ziehen. Weil es sind keine Ressourcen da, um quasi auszuheilen. Also kommen dann Verletzungen, chronische Verletzungen.
Ja, vor allen Dingen auch Kompensationsmechanismen. Ne? Also ich bin ja Physiotherapeut gewesen oder ich bin Physiotherapeut aus Überzeugung, weil ich den Menschen helfen möchte. Aber so wie in jedem Job gibt es dann halt so Methoden, wo man sich denkt, schön, dass du es so machst, aber das hat man vor 50 Jahren so gemacht und man ist das schon halt ein bisschen weiter. Ja. Und da steht mal halt ein Becken schief, okay, aber das Becken zu korrigieren, den Sportler wieder aufs Feld zu stellen, der kommt wieder vom Training und das Becken steht wieder schief. Ja, also kann es nicht vielleicht sein, dass ein schiefes Becken sich an den Sport angepasst hat. Brauche ich vielleicht, oder wenn ich die, wie heißt es, Skeleton, wo sie im Kreis Schlittschuh fahren auf Geschwindigkeit. Die Zuhörer werden es wissen, auf jeden Fall, die fahren ihr Leben lang links rum.
Ja.
Aber lass die einmal rechts rumfahren. Die fallen alle um.
Mal davon ab, wusstest du, dass alle Bahnen, die quasi in eine Richtung gehen, wie zum Beispiel jetzt eben Radrennbahnen oder diese Schnelldinger da oder diese Schnell-Eislaufgeschichten, selbst Pferderennbahnen, die sind alle in eine Richtung. Und weißt du warum? Und das ist so crazy und deswegen brauchen wir uns da gar nicht so verrückt machen, was jetzt diese Symmetrie betrifft. Ich weiß nicht, kennst du das oder kennst du das nicht?
Nee, wusste ich nicht, aber sehr interessant.
Ja. Unser Körper ist ja von Natur aus asymmetrisch. Ne? Guck dir die Lungen an, guck dir das Zwerchfell an, guck dir die Zwerchfellfeiner an, guck dir die Organsituation an und. Und das Becken hat eine Torsion, so oder so in eine Richtung. Ja? Und das Witzige ist, dadurch, dass die Bahnen alle in eine Richtung gelenkt sind, nutzt das quasi genau diese natürliche Torsion aus, die wir sowieso alle haben. Und das ist ja das Würde an der ganzen Nummer. Man kann das wieder so ein bisschen, man kann das so ein bisschen neutralisieren, je nachdem, wie stark das ist. Das ist übrigens alles PRI. Was wir der eine oder andere kennen, Postural Restoration Institute, das sind die Amerikaner, wo viel mit Atmung und Gait gearbeitet wird. Die können quasi diese Patterns, die sich da vielleicht zu, ja, so in der Einbahn reingemanövriert haben, können die quasi wieder ein bisschen lösen. Aber eigentlich ist es natürlich. Ja. Und dann verstärkt es natürlich funktionell, wenn du quasi nochmal so einen Sport machst, den du da eben machst, dann hast du wahrscheinlich nochmal diese Anpassung umso deutlicher. Ne? Eine funktionelle Skoliose bei Tennisspielern ist ja auch normal.
Ja, vor allen Dingen, was ich dann
vorhin Fußballspielern ja auch, ne?
Sowieso, Schussbein, Standbein, ne? Mhm. Aber worauf ich auch vorhin hinaus wollte, diese Kompensationsmechanismen. Arbeite ich denn jetzt am Becken als Physiotherapeut? Also das war jetzt so eine Frage, die ich mir häufiger gestellt habe, ne? Ja. Arbeite ich jetzt am Becken oder mir von der Bank springt und das Becken sich vielleicht wieder anfängt, wieder querzustellen, ne? Sei es jetzt mal hingestellt, ob es gut oder schlecht ist. Oder arbeite ich daran, okay, ja, warum ist das Becken schief? Hängt vielleicht die Muskulatur zu hart da dran warum hängt die denn so hart da dran? Kompensiert dieser harte Muskel vielleicht einen anderen? Nehmen wir jetzt einfach mal die Hamstrings, ne? Also hintere Oberschenkelmuskulatur. Wie oft habe ich bei den Spielern gesehen, die sich da häufig verletzt haben, dass die Gesäßmuskulatur einfach nicht angesteuert wird. Das heißt, dass im Laufen oder im Sprinten, also wir haben schon so einen Fleischberg hinten am Hintern, dass der nicht genutzt wird. Und wenn der Fleischbrocken nicht genutzt wird, dann müssen andere, die vielleicht nicht so stark sind, andere Muskeln, helfen. Und das können die bedingt. Und so ein hinterer Oberschenkel, der macht das mal eine Zeit mit, aber dann brauchst du einen Ausfallschritt, du brauchst vielleicht eine Winterzeit, ne, wo es mal kühler wird, oder weiß ich nicht, die Winterpause ist vorbei, die Sommerpause ist vorbei, Belastung steigt und das Ding schießt dir um die Ohren. Und das sind so Sachen, das finde ich halt ultra interessant. Ne?
Das ist mega interessant.
Ja, macht der Körper das, was er machen soll? Oder ist er überlastet? Ja? Und deshalb halt vorhin, was ich gesagt habe, Regeneration. Kriegen die Muskeln das, was sie brauchen, aber nicht nur an Belastung, sondern auch an Entlastung. Und das ist halt nicht nur Körper, das ist halt auch Kopf. Ne? Auch wieder die Erlaubnis vom Gehirn, sich zu entspannen.
Das ist erstmal weird, dass man sich selber erstmal wieder oder lernen muss zu entspannen, sich erlauben muss zu entspannen, weil wir immer irgendwie getrieben sind, wir müssen ballern. Da kenne ich auch sehr viele Sportler, die davon auch immer noch getrieben sind. Ich würde noch mal ganz gerne das aufgreifen mit diesen Kompensationen oder Fehlschläge kann man nicht sagen, aber mit diesen Verdrehungen, die wir da im Körper haben. Ich hatte ja, also falls dich das interessiert.
Ich habe noch ein bisschen Zeit, ja, erzähl
mal. Also, sag mal kurz, wie viel Zeit du hast?
Wie viel du möchtest.
Alles klar, ja, dann ist ja gut. Ich hatte bei Kollegen von dir, Körperbau Lemgo, nochmal so eine schöne Fortbildung gehabt mit John Haddad. Der kommt aus den Staaten, aber hat, glaube ich, sein Head Office irgendwo in Beirut. Und er trainiert mitunter auch den Haaland, den wir ja kennen.
Ne? Ja, ja, ja.
So, und wir haben natürlich super viel, das war so eine Mastermind, Biomechanik, Gait, Breathing, hast nicht gesehen. So, das Geile war aber, wir haben natürlich super viele Assessments gemacht und hier korrigiert und da korrigiert und jeden Shift, den wir da irgendwo gesehen haben, versucht irgendwie für Sekunden irgendwo einzudämmen. Aber was er halt eher auch sagte, und das fand ich halt total charmant, alles, was wir hier machen, ist eigentlich Schall und Rauch, weil sobald der Mensch wieder aus der Tür rausgeht, ist alles wie vorher. Und das ist genau das, was du bestätigst. Was er aber sagt, und das fand ich halt ganz geil, eben zu verstehen, warum macht der Körper gewisse Dinge. Lass uns dem Körper vielleicht helfen, gewisse, sagen wir mal, Dinge zu überwinden, was auch immer diese Dinge sind. Und dann lass uns in ein spezifisches Training reingehen, um dem Körper gewisse Kompetenzen wieder beizubringen, damit er gewisse Kompensationen vielleicht weniger braucht oder Kompensationen weiter streuen kann, sodass der Körper damit weniger Stress hat.
Ja, das ist ja.
Das machst du im Prinzip ja auch.
Dann. Ja, das ist ja halt so dieses Thema, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du stehst an einem Abhang und du hast dein Auto abgestellt, hast vergessen, die Handbremse anzuziehen und das Ding fängt an zu rollen. So, da würdest du jetzt ungern alleine dahinter oder davor, sagen wir mal, davor stehen, um das Auto aufzuhalten. So, dann möchtest du halt 5, 6, 7, 8 Leute haben, die davor stehen und mit dir dagegen halten, ne? Damit das Auto nicht losläuft. Und so ist es dann halt mit dem Kompensieren. Wenn du einen Muskel hast, der permanent überschießt mit seiner Aktivität und gar nicht mehr loslassen kann, dann wird er halt überrollt, ne? Und wenn du mehrere Muskeln hast, die da mithelfen, dann kannst du davon ausgehen, dass da sehr viel kompensiert werden kann, weil mal hier ein bisschen mehr Spannung entsteht, mal da ein bisschen Spannung entsteht. Aber wie gesagt, also ich bin sehr hinterher, dass der Kopf da auch mitmacht. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht und das ist mir sehr, sehr hängen geblieben. Da war ich beim Dr. Gerrit Käferstein in der Fortbildung und der spricht die ganze Zeit davon, und das finde ich halt mega genial. Man kann chronisch krank sein oder chronisch verletzt oder wie auch immer, aber man kann auch chronisch gesund sein. Dafür muss man halt viel tun. Dafür muss man auch zwischen den Ohren sehr viel arbeiten. Aber ich finde das halt einen sehr, sehr coolen Begriff, weil dieses chronisch wird ja sehr, sehr negativ oder ist ja sehr, sehr negativ behaftet. Mhm. Und ja.
Chronisch gesund. Das habe ich in der Kombination auch noch nicht gehört. Das finde ich gut.
Ja.
Geil. Ja, was machst du alles so im Konkret oder was ist so der rote Faden, was du bei vielen deiner Sportler erkennst, was die Regeneration betrifft oder auch vielleicht so Mindset-Shifts betrifft?
Also vom Mindset sage ich ja, ne? Also die Sportlerinnen und Sportler, die müssen ja eher gebremst werden. Die müssen ein Bewusstsein dafür bekommen, auch mal so ein bisschen locker zu lassen, mal so ein bisschen die Spannung aus dem Körper zu lassen. Und das ist eigentlich so mit die Hauptarbeit, ne? Also Aha-Momente schaffen, also über Emotionen Aha-Momente schaffen, dass die Leute verstehen, warum sie was machen sollen. Also das ist mir halt auch mit das größte Anliegen. Die Leute sollen verstehen, warum sie immer verletzt waren, warum sie was machen sollen. Ich werde nie hart darauf bestehen, dass sie etwas machen. Das soll immer von denen aus kommen. So. Aber ich denke, wenn man so einen emotionalen Punkt trifft, dann hast du den Shift schon von alleine. Also die sollen selber wollen. Und das ist so eine der Hauptaufgaben, die ich in meiner Arbeit sehe.
Ich glaube, ist auch super wichtig, ne? Und dann ist egal, was du bist, Arzt, Therapeut, Coach im weitesten Sinne, was auch immer das bedeutet, dass du die Arbeit nicht abnehmen kannst und Entscheidungen nicht übernehmen kannst für diese Menschen. Das müssen sie selber. Ne? Es sei denn, wir sind wieder im Akutbereich, dann sieht es vielleicht hier und da wieder anders aus, aber grundsätzlich ist es nachhaltiger, wenn es intrinsisch passiert, wenn sie verstehen, warum sie gewisse Dinge und quasi den Zugang dazu haben.
Ja, die Leute sollen ja halt auch wissen, dass die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen müssen. Also so dieses typische in der Physiotherapie, ich habe vom Arzt das Rezept bekommen, mach mich jetzt gesund. Das ist dann halt Gesundheit outsourcen. Ne? Und die Gesundheit muss halt diesen intrinsischen Antrieb haben. Du musst vom Gehirn die Erlaubnis bekommen, gesund zu sein. Mhm. Und das muss verstanden werden. Und das habe ich zum Beispiel in der Physiotherapie, in der Praxis nie geschafft, weil du halt die 6x20 Minuten hattest. Und die Möglichkeit, die bestand einfach nicht, nachhaltig zu arbeiten. So, und diese Nachhaltigkeit versuche ich dann halt auch in dem Coaching zu erreichen. Und die Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das schafft man nicht alleine. Also Nachhaltigkeit, das muss natürlich einmal der Sportler verstehen oder der Mensch, der gesund werden möchte. Aber da brauchst du halt auch ein Netzwerk, das da mitarbeitet. Ne? Also der Orthopäde sollte nicht was anderes erzählen als der Ernährungsberater, als der Athletiktrainer, als der Kardiologe oder was weiß ich nicht was.
Ja, gut. Gesundheitssystem ist wahrscheinlich sowieso gerade aus Therapeutensicht sehr, sehr überholbar.
Gut weh, ja.
Ja. Meinst du, da wird in Deutschland noch einiges passieren? Ich weiß ja, dass die Physiotherapie grundsätzlich in sich im Wandel ist. Aber meinst du auch gesundheitssystemtechnisch wird das quasi, werden wir eine Veränderung sehen?
Schwierig. Das ist halt so ein politisches Ding. Und da muss ich sagen, da halte ich es mit meinen Lehrern aus der Schulzeit damals. Über Politik und Religion zu diskutieren, ist ganz schwierig. Heutzutage würde ich mittlerweile auch die Ernährung dazu nehmen.
Ja, safe.
Das ist nämlich
und Erziehung, Kindererziehung auch.
Kindererziehung sowieso, genau. Aber das sind so Punkte, darüber zu sprechen, ist hart. Da findet man halt immer jemanden, der mit einem, sag ich mal, am selben Strang zieht und noch viele mehr, die dagegen halten. Mhm. Was ich jetzt zum Beispiel interessant finde, du hattest gesagt, du warst ja eine längere Zeit in Portugal. Ich weiß nicht, wie es da jetzt ist, aber ich hatte eine Dozentin, die hat lange Jahre in Spanien gelebt. Und die hat gesagt, das Gesundheitssystem sieht so aus, dass die, ich weiß es nicht, also ich kann es erzählen, kannst du mir bestätigen oder nicht, dass du eine gewisse Grundversorgung hast, ne? Also dass man da jetzt gerade mal so noch, ich sag mal überspitzt, weiterleben kann. Aber wenn du wirklich an Gesundheit arbeiten möchtest, dann wird ein bisschen Zusatzgeld, also so diese IGEL-Leistung, die wir hier in Deutschland haben, da muss man sich da so ein paar Leistungen halt dazu kaufen.
Ja.
Und ich sag mal, übers Portemonnaie an solche Leistungen zu kommen, vielleicht ist es am Anfang notwendig, dass genügend Leute sich zusammenraffen und sagen, okay, das sollte jetzt mal Standard werden. Aber im Endeffekt bin ich der Überzeugung, dass man viel selber machen muss.
Mhm.
Aber dann muss man auch erstmal wissen, was man machen kann. Weil mach mal Instagram an, ne?
Ja,
und dann guck dir mal an, was für Spezialisten dir alles erzählen. Das ist ja genauso wie bei uns, ne? Also mir wird nicht jeder recht geben, dir wird nicht jeder recht geben. Aber so findet jeder Sportler seinen, oder folgt seinem Berater oder Coach oder wie auch immer. Gib der Sache eine Chance. Mach einfach und guck, ob es dir gut tut oder nicht. Aber wenn wir von Gesundheitssystem sprechen, bin ich der Meinung, also in der Akutversorgung, wenn es dir richtig mies geht, super, top.
Safe. Ne? Ja, bin ich bei dir.
Aber wenn wir über Gesundheit sprechen, allein das Thema, wenn ich das jetzt mal sage, Vitamin D.
Ne? Oh, jetzt wird's interessant. Hau raus.
So, wenn wir mal anschauen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung über so Optimalwerte oder Minimalwerte sagen oder was Ärzte da häufig zu sagen und was, sage ich mal, Wissenschaftler und Ernährungsberater sagen, mit denen ich mich versuche, viel auseinanderzusetzen. Das ist so ein bisschen, da ist man schon ein bisschen weiter auseinander, ne? Und dann, wem soll man dann jetzt halt glauben, ne? Und da ist die Frage, willst du nicht krank sein oder willst du gesund sein? Und das ist ein Unterschied, ne? Diese ganzen Blutparameter, die sind orientiert an Durchschnittswerten, aber der Durchschnitt ist nicht gesund. Der Durchschnitt hat immer irgendwas.
Gut, dass du das sagst.
Ja. Ne? So, und also Durchschnittswert ist nicht Optimalwert und nicht krank ist halt nicht gesund. Ne? Und das muss man halt individuell abfragen. Ne? Und jeder hat seinen Painpoint, wo man ansetzen kann. Und wenn es nicht die Aktivität ist, dann ist es vielleicht erstmal die Ernährung. Oder, weiß ich nicht, der Schlaf. Ne? Also jeder hat so den Punkt, wo er sagt, okay, es muss jetzt nicht viel Aufwand sein, aber da kann ich vielleicht schon mal den ersten Punkt ansetzen, um was zu verändern.
Das ist so geil. Eigentlich bist du wieder bei den Basics, ne? Wie kann ich meinen Schlaf irgendwie erholsamer machen? Da sind wir zum Beispiel, das hat bei mir extrem viel gebracht, Umstellung von Mund- auf Nasenatmung.
Ja.
Plus natürlich Schlafhygiene, aber da bin ich zum Beispiel, was Licht betrifft, völlig unbeeindruckt, wenn ich zum Beispiel keine Rollos habe. Ich kann ja durchpennen. Ne? Ja. Da sind andere Menschen ganz, ganz sensibel. Ja?
Absolut.
Wo ich mich ein bisschen mehr mit schwer tue, ist halt irgendwie, wenn ich weiß, da ist irgendwie, das kann vielleicht auch Placebo sein, I don't know. Da ist Strahlung ein Thema in dem Zimmer, wo ich penne.
Ja,
dann bilde ich mir ein schon, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ne? Aber das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber dann sind wir schon wieder basic, Schlaf, Erholung, ja. Ernährung. Ich glaube, da ist ganz viel, wo man auch über das Gefühl gehen kann.
Ja.
Statt einfach nur irgendwelchen Ernährungsgurus irgendwie Glauben zu schenken oder irgendwelche Diätformen die ganze Zeit eine nach der anderen eine Bühne zu schenken. Da kannst du auch, wie gesagt, wunderbar über das Gefühl gehen.
Ja.
Was hast du eben noch gesagt? Du hast von Spazieren gesprochen, geh mal in die Natur. So, und wir sind immer dazu wir neigen dazu, irgendwie die fancy Sachen, irgendwie Gadgets, dies, das. Und die Biohacking-Szene hat ja auch eine Zeit lang übertrieben. Mittlerweile ist die wieder sehr entspannt für dich. Wir brauchen dieses, jenes, solches. Und ja. Nee, brauchen wir nicht. Komm mal wieder back to the roots, back zu dir.
Was ich auch immer lustig finde, ist, dass man so ein bisschen alle Jahre wieder so eine olle Kamelle auspackt, in einem anderen Mantel präsentiert und alle finden es wieder super. Ne? Also ich sag mal, Core Stability Training. Ne? Das ist so ein bisschen American Style, also ein bisschen Camouflage, ein bisschen, wild. Früher hat man es Beckenbodentraining genannt und hat ähnliche Sachen gemacht. Ne? Und ja. Hier drauf achten und da drauf achten. Oder vielleicht kannst du da ja mehr zu sagen, aber so back to the roots, wenn wir jetzt einfach von der Atmung reden. Ne? Was man da dann halt über die Atmung an regenerativen Fähigkeiten dann halt mal raus an die Oberfläche holen kann. Ja. Das ist ein kleines Tool. Atmen würde ich jetzt mal jedem von uns sagen, kann er. Ne? Aber wenig Zeitaufwand, ein super Effekt. Und nicht nur auf die Stressachsen, sondern direkt auf den Schlaf. Und ja, also du arbeitest ja viel, glaube ich, ne? Mit Atmung.
Ja, aber auch nur, weil ich lernen durfte, dass es mich extrem nach vorne bringt. Und da ist noch immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also mich interessiert ja das biomechanische System Atmung, aber auch natürlich alles, was Atemchemie betrifft. Ja. Da will ich auch noch mal kurz reingrätschen, weil du sagtest, wir erleben immer wieder eine Renaissance, also immer wieder kommt etwas in Mode. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal nach Nahost gehen und in das alte Indien, wo eigentlich Yoga herkommt, und Yoga war ja nicht, wie wir das heute kennen, so mit Asanas und dies und das, sondern das war ja ursprünglich, so zumindest die Überlieferung, eigentlich nur eine Atemkunst.
Ja.
Und das hat man vor Tausenden von Jahren gemacht. Also ich glaube, die lachen uns einfach nur todeskaputt, lachen sich kaputt darüber, was wir jetzt quasi für uns entdecken. Aber das ist halt auch so grotesk auf der einen Seite, dass erstmal Wissenschaft kommen muss, um über eine gewisse Evidenz den Leuten etwas nahbar zu machen. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist Wim Hof. Ja. Das, was der Wim Hof da macht, neben den ganzen Eisgedöns und so, ist eigentlich eine uralte tibetische Atemtechnik. Die Tummo-Atmung, nennt sich auch Feueratmung. So, und erst als der Vogel angefangen hat, das quasi über die westlichen Medien so zu verbreiten, hat die Wissenschaft erstmal genauer hingeguckt. Und wie kann er das denn schaffen, dass er willentlich sein Immunsystem steuern kann? Ja, dann werden dem irgendwelche oder wurden ihm irgendwelche Viren da verabreicht. Ja? Mhm. Und er war in der Lage, binnen von Stunden quasi diesen verseuchten Körper wieder in die Regeneration zu bringen und gesund zu werden. Er hat sich natürlich aufgeheizt und hat damit alles kaputt gemacht, was da nicht reingehört.
Ja.
Die Wissenschaft war erstmal so, oh krass, was passiert hier? Und hat es aber dann quasi auch erklärbar gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Katalysatoren für uns verkopften Menschen heutzutage. Ja, wir brauchen immer den Ratioweg. Das ist gut, mach das mal. Obwohl wir vielleicht vorher über das Fühlen schon längst die Bestätigung gehabt hätten. Schon lange.
Ja, klar. Das ist ja auch, was ich ja immer interessant finde, man muss sowas immer schön verpackt bekommen und von irgendeinem Experten. Ja? Also wenn es, sage ich mal, irgendeine amerikanische Studie sagt, dann glaubt man es eher, als wenn es, weiß ich nicht, früher mein Opa, der im Garten gearbeitet hat und gesagt, Junge, komm her, hier, hilf mir mal, spiel ein bisschen im Dreck. So ein bisschen den Kontakt mit der Natur. Aber sei es drum, ne? Wenn das so ist, dass die Leute so ein bisschen so einen Reiz von außen brauchen, also dann sind wir jetzt gerade in der besten Zeit, ne? Aber dann halt jetzt so, sage ich mal, den Müll vom Rest zu trennen, das ist nicht so einfach.
Genau, das ist ja das Problem. Das hast du eben schon angedeutet, ne? Wir sind ja in einem Informationszeitalter. Das ist ja wahrscheinlich die neue Revolution. Ja, ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall die landwirtschaftliche Revolution gehabt. Dann die industrielle, die war ja im vorletzten Jahrtausend, 1900 sowieso. Oder war das schon Anfang 20. Jahrhundert. So, ich weiß nicht, ob wir schon von einer digitalen Revolution sprechen können. und vielleicht jetzt von einer Informationsrevolution. Aber wir haben so viel Information, wir können ja gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt überhaupt für mich sinnvoll, was nicht. Oder was ist vielleicht sogar Bullshit oder überholt. Das ist ja die größte Herausforderung, auszusieben. Und dafür brauchst du natürlich erstmal, ich sage jetzt mal, ein Grundwissen, um zu navigieren. Und das muss man sich erstmal anreichen. Und das ist ja schon gar nicht so einfach. Deswegen sind, glaube ich, auch viele Menschen da draußen völlig erschlagen.
Genau. Und deshalb ist es mir zum Beispiel wichtig, dass die Leute, die zu mir kommen, mit mir arbeiten möchten, dass die mich mit unangenehmen Fragen löchern und gerne so häufig wie möglich, damit die verstehen, warum ich ihnen sage, was ich ihnen sage. So, ne? Nicht hinnehmen, okay, so ist es. Sag mal, wenn ich auf Instagram bin und eine Info mir einhole oder damit beworfen werde, dann kann ich ja keinen Dialog starten. Ne? Also ich kann ja nicht Fragen stellen und die Frage kommt oder die Antwort kommt zurück und man diskutiert darüber. Die nehmen es dann so hin und machen es im Alltag, ne? Und lass mal versuchen. Aber so dieses Verstehen, warum es gerade für mich gut ist oder nicht gut ist, da sollte jeder hinterher sein. Ne? Also, und wenn es unangenehme Fragen sind, und ich habe schon mit Leuten gearbeitet, die wirklich ins Detail gehen wollen. Und vielleicht hilft es bei solchen Leuten, mal ein paar Zahlen denen vors Gesicht zu halten. Ne? Und da kommen wir wieder zu Laborwerten, um denen zu sagen, okay, Entzündungswerte sind hoch, Mikronährstoffe sind niedrig, weil so und so, ändere das, weil so und so. Ne? Also jeder hat so einen anderen Zugang zu seiner Gesundheit oder zu Informationen, die verarbeitet werden. Mhm.
Kennst du das DISC-Modell?
Nee.
Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie aktuell ist. Das habe ich vor 20 Jahren oder so mal gelernt im Kontext Verkaufspsychologie, dass du halt eben verschiedene Typen hast. Ja, und D steht für dominant, I für interaktiv, S für stetig und G für genau oder irgendwie sowas. Und der G-Typ zum Beispiel wäre jetzt derjenige, der die ganzen Fakten haben möchte. Ja. Ja, den brauchst du jetzt quasi gar nicht übers Gefühl oder so zu kommen, sondern der will von dir genau die Fakten und dann weißt du ja, alles klar, mache ich. Ja, der I, der interaktive Typ, ist eher so der emotional Typ. Ja, den kannst du eher so mit ein bisschen Storytelling begeistern. Denen sind Fakten völlig egal. Wenn du da mit Fakten kommst, dann sagt er, schön. Interessiert mich nicht. Ja. Und ich glaube, das ist halt eben, das macht aber auch, glaube ich, die Erfahrung, spielt so ein bisschen mit rein, dass du halt eben weißt, wen kannst du wie abholen. Ja. Aber am Ende des Tages geht es immer um das Warum.
Richtig. Ja. Genau.
Punkt. Boah, Kanim, wir haben jetzt aber hier richtig einen Rundumschlag gemacht, ne?
Ja, ist so. Ich glaube, jetzt sind alle geheilt.
Ja, genau. So, das macht dann jetzt 3.500 Euro. Bitte überweisen an. Bitte nenne ja jetzt deine Kontonummer, Karin. jetzt sind wir natürlich so ein bisschen gesprungen, aber ich glaube trotzdem sehr, sehr interessant. Willst du denn noch mal etwas zu deinem Kernthema, was den Profisport betrifft? Willst du da noch was droppen? Willst du da noch was zu sagen?
Eine Sache.
Ja, hau raus. So machen wir das Ganze hier.
Was mir ein Anliegen ist, was ich sehr häufig gesehen habe in der Arbeit, ist, dass jetzt zum Beispiel im Leistungssport enorm diese Schnelllebigkeit ist so ein Thema. Ne? Du brauchst Ergebnisse und am besten gestern. Deshalb hole ich mir Experten und am besten auch mehrere. Ne? Mir ist es aber ein Anliegen, den Leuten verständlich zu machen, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Geduld und arbeitet mit einer Person oder mit einem Netzwerk über eine längere Zeit. Sachen oder Mechanismen, die wirklich lange gebraucht haben, um sie aus dem Gleichgewicht zu holen, die werden nicht innerhalb von 2-3 Wochen wieder reguliert. Ja, klar, es gibt ein paar Quick Wins, sage ich mal, ne? So ein paar Sachen, die wirklich schnell helfen können. Aber das wird nicht den Kern heilen. So, das heißt, nehmt euch die Zeit, arbeitet gewissenhaft, vernünftig und arbeitet mit, also fragt viel. So, es muss das Verständnis dafür wachsen und mit dem Verständnis wächst auch die Erlaubnis, ne? Sage ich mal. Der Körper wird auf Ja umgestellt und da sind wir so wieder auf diesem arbeite ich vom Problem weg oder zur Gesundheit hin. Und
du haust ja Sachen raus, Alter.
Oder? Habe ich mir aufgeschrieben alle? Habe ich alle jetzt alle abgehakt? Das sind alles so Tattoo-Sprüche, die könnt ihr euch alle tätowieren.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, genau. Nee, aber das ist halt echt so eine Sache. Also alles, was nicht innerhalb von 2 Wochen korrigiert wurde, beim Arbeiten im Sportverein, das wurde sehr hart hinterfragt und das macht keinen Spaß und das macht keinen glücklich. Und im Endeffekt will der Sportler und will die Sportlerin Erfolg haben. Ja, und daran kann man echt professionell arbeiten oder man kann schnell arbeiten. Aber dann im Endeffekt wird man irgendwann sowieso bei jemandem landen, der da vielleicht ein bisschen mehr im Kopf hat.
Aber es ist auch so ein bisschen der Mentalität auch im, also ich kenne das jetzt nur aus dem Fußball, in dem Fall halt eben Fußball verschuldet, dass da halt immer auf schnell, schnell gearbeitet wird und die Leute dann irgendwie oder die Spieler teilweise wieder, ich bin jetzt mal ganz provokant, gesund gespritzt worden sind. Also es gibt kein gesund, aber zumindest ist wieder spielfähig, genau, fit, genau. Ja, und dann hast du natürlich auch keine Zeit gehabt für eine dementsprechende Heilung, was auch immer da dann nötig gewesen wäre. Aber ich glaube, diese Mentalität hat sich dann einfach wahrscheinlich, und es kommt ja immer viel aus dem Profisport, wahrscheinlich irgendwie, ist es runtergesagt, bisschen in den Breitensport. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, dass schon junge Menschen so viele Einflüsse von außen haben, seien es die Eltern, die jetzt sagen, Mensch, Profifußballer, top, zieh durch. Oder der Berater, der einem erzählt, du bist der beste Linksverteidiger, den ich je gesehen habe, arbeite dran, ne? Und am besten konsumier so viel du kannst, nimm so viel du kannst. Wir machen das schon für dich. Wir tragen dich zu deinem Erfolg. Und das klappt. Das klappt einfach nicht. Das wird irgendwo mal scheitern. Wenn es nicht von einem selber kommt. Also der größte Motivator sollte man selber sein. Ansonsten ist es schwer, an ein gewisses Limit zu kommen im Training, ne? Wo es dann mal halt ein bisschen wehtut. Und wir wissen beide, um die Belastbarkeit zu steigern, muss es auch mal wehtun im Leistungssport.
Hashtag Ballern.
Genau. Ja, aber das ist halt das Coole. Man erarbeitet sich halt irgendwann mal ein Niveau, da kommst du halt nicht dran. Also mein Lieblingsbeispiel ist jetzt der Flo Wirtz. Ja, also ich durfte ihn auch zwei Monate erleben, live, bis er zu den Profis gegangen ist. Und da habe ich mich auch mit den Athletiktrainern und Sportwissenschaftlern ausgetauscht. Und die haben mir bestätigt, was ich gesehen habe, der geht in jedem Training bis ans Limit. Und wirklich, der powert sich aus bis zum geht nicht mehr. So, und nur, der Junge hat einfach Bock. Und wenn man Bock hat, ne, so auch dieses maximale Bockprinzip, auch vom Doc Gerrit Käferstein, man arbeitet sich in so einen Flow und dann das, was einigen wehtut, das tut nicht weh, das macht dann irgendwann Spaß und dann wird es leicht, erfolgreich zu sein. Oder leicht an seinem Potenzial zu arbeiten. Und da sollte man hin. Und das geht nicht nur übers Ballern, das geht auch mal übers Ruhen. Ja.
Die Welt besteht immer aus 2 Polen.
Sowieso.
Ballern, Hashtag chillen.
Ja.
Ja, das gehört zusammen.
Man kann alles super, super kombinieren. Die Dosis macht's dann.
Ich finde halt immer, wenn du dich verstehen willst, guck in die Natur. Ich finde in der Natur, ich meine, wie lange gibt es Leben auf dieser Erde? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange. Ja? Ja. Dreistellig Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, I don't know, Jahre. Das heißt, da ist schon genug Zeit investiert worden von der Mutter Natur, um erfolgreiche Spezies zu zeugen, ja, oder zu kreieren. Ja. So, und wenn du dir mal so die krassesten Predators anguckst, die hast du überall im Tierreich, die sind nicht den ganzen Tag auf der Jagd. Die sind mal auf der Jagd, ballern richtig, guck dir mal so einen Gepard an, der kann 4 Minuten sprinten. Ja. Danach macht er aber nichts mehr anderes, außer chillen. Also entweder er hat was gerissen, dann wird gefressen und nachgechillt, oder er chillt dann direkt, weil er nichts gerissen hat. Und das dauert dann wieder ein paar Stunden, dann wird wieder geballert. Ich sehe das ja sogar bei meinen Hunden. Ja. Die sind dann an, und zwar auf Knopfdruck, und dann wird gefetzt, wo du dir denkst, du musst ja erstmal ein bisschen downfacing Dog machen und so ein Gedöns, ja, um dich aufzuwärmen. Die fetzen direkt und danach sind die aber auch wieder aus.
Ja, das ist ja so dieses Prinzip. Das gibt es ja heute noch selten. Das sieht man so bei diesen Stämmen in Afrika oder so diese Urstämme. Wir sind ja auch nichts anderes in der Natur gewesen als diese Jäger. Ne? Und dann war mal so eine Treibjagd, die ging über Tage. Und dann läufst du mal halt irgendeiner komischen Gazelle, die dir erstmal wegläuft, ne? was dich erstmal frustriert. Aber dann läufst du so lange hinterher, bis die einfach keinen Sprit mehr hat. Ja, und dann ist es ein leichtes. Und nach der Jagd wird erholt. Ne? Und wie häufig war so eine Jagd erfolglos? Ne? Ja. Dass dann mal irgendwie das Tier wirklich weggekommen ist.
Boah, jetzt hast du gerade was angerissen. Darf ich das mal droppen?
Hau raus.
Thema Fleischkonsum.
Oh.
Also ich bin der festen Überzeugung, das ist ein Teil der menschlichen Geschichte und wir brauchen es wahrscheinlich auch heute, auch wenn jetzt der eine oder andere sagt so, ey Digga, du warst mal vegan. Ja, war ich, bin ich nicht mehr. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr grünlastig, sehr, sehr grünlastig. Aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn man sich halt eben so anschaut, wir sind nicht die heftigsten Predator, wir sind nicht die heftigsten Jäger. Ja? Wir sind langsam, wir haben keine Krallen, wir haben keine Reißzähne. Das Einzige, was uns offensichtlich in der Natur sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, war Endurance Running, also Ausdauerlaufen, Verbindung mit wahrscheinlich, dass wir ein Team waren und ein paar Speere. So, wenn du dir aber wirklich die heftigsten Predators anguckst, und dann bin ich wieder bei den Großkatzen, ich finde ich einfach nur heftig. Ich glaube, jede vierte Jagd von einem Rudel Löwen ist erfolgreich. Jede vierte. Das ist eine Erfolgsquote von 25%, wahrscheinlich immer noch hoch. Ja, aber das bedeutet, sie haben nicht immer was zu fressen. Und deswegen finde ich das halt immer so crazy, wenn wir dann quasi uns anmaßen, ja, ich muss jetzt jeden Tag Fleisch haben. Gab es nicht früher. Das kannst du vergessen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Es gab nicht jeden Tag Fleisch. Wenn es da mal so eine Gazelle gab, dann gab es die wahrscheinlich mal für ein paar Wochen, bis die weg war. Ja, dann musst du es halt gucken, bis das nächste Vieh wieder rankam. Aber noch ein Punkt. Der Löwe muss erstmal rennen, bis es Fleisch gibt. Wir gehen in den Supermarkt, hauen uns das Protein rein und dann müssen wir ins Gym gehen, um Muskeln aufzubauen. So, das ist irgendwie völlig grotesk. Das ist alles verschoben. Ja. So. Deswegen sagte ich halt, guck dir die Natur wieder an.
Definitiv. Wenn du jetzt gerade von Fleisch gesprochen hast, dass man jetzt auch nicht, so wie du sagst, nicht jeden Tag hatte, wo kommen wir denn hin, wenn ich jetzt sage, okay, was ist mit dem Zucker, mit der Glucose? Ja, also das hatte man ja früher, weiß ich nicht, wenn man zufällig mal den Bienenstock gefunden hat, ne, und den Honig gesehen hat. Die Vorfahren, die haben dann auch, ne, alles reingestopft, was sie reinstopfen konnten, weil sie wussten, okay, das haben wir mal alle Jubeljahre, aber auch nicht jeden Tag. So, ne, und dann weiß ich nicht, ob es so unbedingt sinnvoll ist, sich eigentlich mit jeder Mahlzeit Glucose, Fructose reinzuscheppern, obwohl die Zellen gesättigt sind. Also wenn der Körper und die Organe voll sind mit dem Zeug, was soll der Körper damit anfangen? Der wird anfangen, Fettreserven aufzubauen. Und wenn es richtig blöd läuft, bauen die Organe Fett an. Und dann reden wir von chronischen Entzündungen. Und dann ist richtig schwer. Also nicht richtig schwer, aber Geduld.
Das ist ja dann quasi, also dieses Viszeralfett ist ja quasi ein Drüsengewebe, was entzündliches Material absondert, oder? Also ich habe das mal irgendwie gelernt, so von wegen, dass das halt weg, wenn du Viszeralfett hast, das ein bisschen mehr geworden ist, dann hast du ein Problem.
Genau. Ja, und dann sind die Blutfette, dann sind die Glucosewerte nicht so, wie es sein soll. Ne? Und dann stopfen wir die Zellen voll mit der Glukose. Und blöderweise haben wir dann irgendwie Blutzuckerspitzen. Und blöderweise haben wir dann irgendwelche chronischen Lifestyle-Erkrankungen. Und blöderweise haben wir die seit den letzten, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren, wo interessanterweise das mit dem Sitzen.
Nee, das ist ein Zufall.
Ich denke auch.
Alter Ketzer.
Nee, aber deshalb, also ich bin auch der Meinung, dass dass Fasten oder nüchtern Sport machen eine ziemlich geniale Sache ist, um überschüssige Energie loszuwerden, beziehungsweise zu rechtfertigen, dass mal die Mahlzeit, die ich danach esse, nicht zwingend auf dem Gesundheitsindex steht.
Ja, man darf alles relativieren und man darf quasi für sich auch nochmal schauen, wo ist meine goldene Wahrheit, ne?
Ja, du musst dir das Recht erarbeiten, hier und da mal so ein bisschen die Augen vielleicht in der Ernährung zuzumachen.
Ja, nicht nur da.
Unter anderem, genau, absolut. Ja. Ja.
Boah, jetzt haben wir wieder was angerissen. Also, was machen wir als nächstes? Quantenphysik oder was? Das macht sehr viel Spaß. Also, das ist jetzt wieder einer der Podcasts. Also, jeder Podcast ist natürlich sehr flowig, aber wir haben auf jeden Fall, das ist ja auch wieder so ein Blind Date hier.
Ja.
Direkt wieder was gefunden, wo wir merken, wir sind da auf jeden Fall, wir ticken da ähnlich. Deswegen warst du ja auch wahrscheinlich da so, so positiv, dass du gesagt hast, ey, ich glaube, mit dem würde ich gerne mal sprechen.
Geil. Schreibe ich mal an. Genau.
Ja, sehr geil. So, ich erinnere mich noch, ich hatte dich gefragt, hast du noch was zum Kontext Leistungssport zu sagen? Und dann sind wir schon wieder völlig ausgerastet. Deswegen, also ich nochmal, falls es da noch was gibt, wo du sagst, hast du nochmal die Bühne.
Also ich glaube, ich würde nur noch Fässer aufmachen.
Gut, dann machen wir das für den nächsten Podcast.
So machen wir es. Ich glaube, das wäre das einzig Sinnvolle, sonst sprengt das alle Rahmen.
Wo findet man dich?
Im Internet auf meiner Website www.kamilschiewitz.de. Das ist so schwierig zu schreiben.
Pack mal die Shownotes rein.
Wenn man sich es vorstellt, sehr gut. Und ich versuche mich gerade auf Instagram, um da meinen Senf hinzuzuführen, dass die Leute hoffentlich mich als Quelle auch mal ab und zu mal hören.
Das wird passieren. Und wenn du Fragen hast, lieber Zuhörer, Zuhörerin, und du das Gefühl hast, der Kamil kann dir da eventuell Antworten liefern, schreib ihm.
Sehr gerne.
Ja, dann sage ich mal, geil, schön, dass du da warst.
Danke, dass ich
hier bin. Bin gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Ich kann mir gut vorstellen, nachdem, was da für Fragen kommen, nehme ich da auch mal gerne mit. Vielleicht können wir da nochmal die Fässer aufmachen, von denen du da eben gesprochen hast.
Sehr gerne.
Kamil, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und allen anderen, die bis hierhin zugehört haben, auch.
Ja.
Bye, bye.
Und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Tschüss.
Ciao.